Hallo, meine lieben Schäfchen, ich darf euch ganz herzlich begrüßen. Habe die Ehre, euch wiederum die Begrüßungsadresse hier im Tischlein Deck dich Podcast zu übermitteln. Alle Medien beschädigen ein wenig das, was sie mit sich herumtragen. Sie sind eben Mittel, so schrieb ja Hux in seinem Medienessay. Da habe ich mich dann oft gefragt, ja, was ist das, was ich hier beschädige als Medium? Diesen Inhalt, den ich transportieren wollte, ja, auch den beschädige ich sicher an der einen oder anderen Stelle. Und das tut mir dann leid für den Kommunismus, den ich hier verbreiten wollte, oder. Aber vielleicht wollte ich auch was ganz anderes verbreiten. Diesen Liebespfeil, von dem ich schon mal sprach, der so ambivalent ist. Und das Ambivalente lässt nun mal die Lust und die Freude an einer Sache nur noch umso höher ins Unendliche wachsen. So schrieb ja Robert Pfaller, wie wir damals in Folge 105 gesehen hatten. Dass nämlich die Grundlage zur Liebe auch der Hass sein kann. Das Wechselspiel aus Liebe und Hass und das eine stachelt das andere wiederum an. Und eine durchschaute Illusion ist ebenso Hass. Wissen ist Hass, schreibt Pfaller dort. Wenn wir einen anderen sehen und meint, der hat Teil an irgendeiner Illusion, der glaubt irgendwie an irgendwas, dann unterstellen wir dem also so abergläubisch zu sein und wir durchschauen diese Illusion. Aber dieses Wissen macht uns nicht etwa frei von der Illusion, sondern bindet uns umso heftiger an sie, sagt Pfaller, weil eben durch dieses Wechselspiel von Lust an der Illusion, ja, man nimmt es irgendwie wahr, aber dann doch wieder Hass darüber, weil man ja weiß, dass es nicht ganz wahr ist. Dieses Wechselspiel macht den Affekt nur umso stärker, die affektive Anhaftung an dieses Ding. Und darum kann man also so nicht diese Illusion überwinden, sondern stellt dem anderen immer nur vor, ja, der ist so abergläubisch, aber man selbst ist dadurch ja umso fest an diese Illusion gebunden. So vielleicht auch ich, der ich zum Beispiel glaube, betreffs zweier spezieller Themen, die ich hier mal kurz, noch mal kurz nennen wollte, diese Gesellschaft so ein bisschen durchschaut zu haben, in der ich da lebe. Also das eine Thema ist Klima, das andere ist Corona. Ja, und da kommt es mir auch schon vor, als stünde diese Gesellschaft schon ganz nackig vor mir und oh je, ich kann alles rauslesen. Oh je, aber das führt eben nicht dazu, dass ich das, was ich darin, in diesen Diskursen als Illusion erkenne, irgendwie überwinden könnte, dass ich über diese Illusion hinweg käme. Nein, sondern ganz im Gegenteil, es bindet mich umso stärker daran. Und deshalb habe ich auch erst jetzt wiederum erkannt, wohin ich meine geistigen Produktivkräfte lenken muss, nämlich in genau diese Themen und diese politisch-polemischen Essays schreiben. Denn ja, ich habe lang und breit über diese Frage nachgedacht, diese Aufgabe, die ich mir damals gestellt habe in Folge 100, mein Werk mal zu formalisieren, in die Form zu bringen und richtig aufzuschreiben, richtig an einer Sache zu arbeiten. Ja, Entschuldigung, muss nur kurz noch mal Pause machen. Ja, kein Problem. Kurz mit meinem Mitbewohner geredet. Also, worauf ich hier kommen wollte, die Frage, es reicht ja nicht immer nur so chaotisch zu produzieren. Das ist auch das Verbrecherische, das schlecht am heutigen kapitalistischen System, diese Anarchie in der Produktion, dass viele Dinge produziert werden oder ja, die Kräfte, die da eigentlich freiliegen, nicht richtig genutzt werden, so wie zum Beispiel Grafikkarten immer zurückgehalten werden, erzählt mir, da ist letztens ein Freund, der sich darüber so echauffieren konnte, ja, diese Grafikkarten, die lägen jetzt ja eigentlich schon vor für die also viel bessere. Lägen ja schon vor und die Hersteller lassen das aber in den Schubladen, weil sie diese Pläne haben, dass sie die in 5 Jahren rausbringen. Und dann, ja,
Also der Vorsprung gegenüber der Konkurrenz ist dann einfach immer noch so groß genug. Deshalb lässt man das in der Schublade und sagt sich, ja, warum soll ich nicht dieses Jahr halt jetzt noch die Grafikkarte rausbringen, dann kann ich in 5 Jahren ja mit der anderen Gewinn machen und verkaufen so also nicht das beste Produkt. Und ich glaube, das ist ein sehr gutes Beispiel, um das zu beschreiben, was Hux meint, wenn er sagt, ja, dass der größte Vorwurf, den er dem Imperialismus macht, ist eben zu sagen, ja, er kann nicht richtig produzieren, seine Unfähigkeit zu produzieren. Und so ist es wohl. Es ist ja logisch, wir alle wissen, dass die heutigen Produktivkräfte gegenüber dem Mittelalter etwa oder auch nur gegenüber dem Beginn der Industrialisierung vor 200 Jahren sehr hoch entwickelt sind, fast ins Unendliche gewachsen sind. Also wenn man es mit der technologischen Basis, mit dem Wissen nicht hinkriegt, irgendwie genug zu produzieren, damit alle Menschen halbwegs in Würde leben können, dann ist es einfach peinlich. Und ja, wir müssen hier noch nicht mal auf die ganze Welt schauen, sondern können wirklich auf Deutschland schauen. Was ist da mit der Bäckersfrau, die da an der Theke steht und einen bedient? Das dachte ich nur, weil ich da immer Mittag in der Mittagspause essen gehe. Und da muss man sich eben als Marxist, Kommunist diese Produktionsketten ganz genau anschauen. Und schauen, ja, diese Leute werden da brutal ausgebeutet, machen da ihren Job, der noch nicht mal so interessant ist. Dann, aber ja, es macht ja sicher einigen auch Spaß, aber dann dieses extreme, ja, also einfach diese Ausbeutung und dass man da so eingequetscht ist in diesen Produktionsapparat und dann nur noch das gefragt ist, was man hier halt leisten kann, irgendwie die Brötchen auszahlen an die Kunden und ja, dafür dann auch noch so wenig verdient, dass man nicht mal richtig teilhaben kann am gesellschaftlichen Reichtum. Also es ist einfach eine Schande. Es ist völlig indiskutabel, dass dieses Wirtschaftssystem beseitigt werden muss und dazu jedwedes Mittel recht ist. Vielleicht nicht jedwedes, aber zumindest sehr, sehr entschlossene Mittel. Eine sehr unnachgiebige Haltung dazu einzunehmen ist. Ja, jetzt ist ja aber schon wieder dieses Rauschen. Schon wieder dieses verdammte Rauschen. Also dann muss ich mir doch ein neues Mikrofon kaufen. Wieder in die Produktion. Jetzt auch als Konsument wiederum dafür sorgen, dass andere da was verdienen können an dem, was sie produzieren, teilhaben können. Aber ja, also da muss ich jetzt wirklich investieren. Das kann so nicht weitergehen. Mein Gott, was ist das? Warum? So, jetzt ist es weg, das Rauschen, yes. Aber ja, da muss ich trotzdem investieren, ganz klar hier. Aber gut, wie war ich jetzt darauf gekommen? Ich habe mich hier verzettelt, diese Abschweifungen immer sind sehr gut, sagte mir ein Freund, daran versuche ich mich zu halten. Ich versuche eben auch dieses soziale Wert zu schätzen, was eigentlich meiner individualistischen Natur widerspricht. Aber deshalb sage ich eben, ich schaue mir die anderen Leute an, ich versuche zu verstehen, wie könnte es denen gehen, extrapolieren von meinen eigenen Erfahrungen mit dieser hässlichen Gesellschaft. Ja, genau, also wir müssen noch nicht mal nach Afrika und so weiter schauen. Natürlich kann man das, aber muss man noch nicht mal, um zu sehen, wie verdorben, verkommen dieses Wirtschaftssystem ist. Reicht völlig, hier in den Grenzen dieses Landes auch nachzuschauen. Und ja, wozu wollte ich nur noch kommen? Ach, ist ja auch egal, ne? Also, ich bin heute einfach elektrisiert, kann ich preisgeben, kann ich sagen, unter Strom, fühle mich befreit, fühle mich ja schon fast schwebend über den niederen Daseinsproblemen und Sorgen. Also fühle mich wirklich so, dass ich der Menschheit jetzt auch bereit bin, das zu geben, was in mir schlummert, dieses künstlerisch-philosophische Talent. Und einfach ein Buch schreiben muss. Weil dieser eine Freund, den ich gerade schon erwähnt habe, der sagt mir auch, ja, er ist nicht so der Podcast-Hörer. Und warum schreibe ich nicht alles lieber mal in einem Buch auf? Dann ist es so viel mehr Menschen zugänglich. Ja, das stimmt schon. Und ich sagte ihm nun, ja, man wird ja nicht als Podcast-Hörer geboren. Da muss man sich langsam gewöhnen, so wie es mir mit den Auswachen-Podcasten, obwohl ich auch schon etwa 2013, 14 angefangen hatte mit Podcast-Hören. Alternativlos war damals mein erster Podcast. Den habe ich gerne komplett zu Ende gehabt. Das ja, vergiss man natürlich nicht den ersten Podcast, ist so eine spezielle Beziehung, aber danach ging es dann verloren, habe ich keinen anderen äquivalenten Podcast gefunden. Erst 2015 oder 2016, so Anfang 2016, glaube ich, bin ich dann zum regelmäßigen Aufwand-Podcast-Hörer geworden. Interessant übrigens, zur gleichen Zeit, als ich auch angefangen habe zu kiffen. Und das, ja, ist ja auch der Punkt, das Podcast sind auch so ein Suchtmittel. Und man hält sogar auch noch dran fest, wenn man schon merkt, es tut einem gar nicht so gut. So leider auch mit dem Aufwand-Podcast, ja, tut mir leid, das hier sagen zu müssen, aber auch da hat es mir ja extrem gefallen und gut getan in den ersten Jahren, aber dann zum Schluss so, ab 2019, 2020, ja, war mir dann schon klar, es tut eigentlich gar nicht gut, aber ich muss trotzdem dran festhalten, irgendwie kann ich es nicht lassen, ich will nicht, nee. Musste jede Folge hören, egal ob 4, 5, 6 Stunden lang und wollte es sogar noch viel länger, war mir dann viel zu kurz, als sie dann nur einmal die Woche was rausbrachten und dann, ja, das war sehr schade, wie es ja am Anfang, da war es noch so regelmäßig zweimal wöchentlich, so wie auch dieser Tischlein täglich Podcast hier einfach ein enormen Rhythmus in letzter Zeit an den Tag legt, weil ich mich da eben dran erinnere an die Zeit, als ich so höre war und danach dürstete, dass mir da meine treu verbundenen Podcast Sprecher Produzenten da wieder das mir gemäße Material liefern würden. Und ja, das ist einfach traurig, das macht einen einfach ganz kribbelig, wenn man dann so lange drauf warten muss, wenn man weiß, man hat jetzt nichts mehr auf Vorrat, obwohl man doch eigentlich jeden Tag damit weitermachen könnte. Ja, um das wollte ich hier sagen, um genau das zu sagen, mich zum Schreiben motivieren, und es ist so chaotisch, genau wie es eben chaotisch ist in der bürgerlich eingerichteten Welt, der wahren Welt, wie man im Grunde mal Marx zitiert, dieser Anarchismus der bürgerlichen Warenproduktion. So ist aber dann leider auch mein Geist anarchisch eingerichtet. Und ich schreibe einen Tag mal hieran weiter an einem Roman, Konsum und Liebe habe ich schon weiter ausgearbeitet. Aber dann lasse ich das doch wieder liegen für 1-2 Monate und denke mir, hier schreibe ich an diesem theoretischen Werk weiter, der Gesundheitsteilnehmer oder über den Sexkommunismus. Und dann komme ich wieder zurück zu einem anderen Roman, zu diesem, es ist schon ratsam zu reisen. Auch wenn man damit eine Spur mit weißem Kondensstreifen am Himmel hinterlässt. So ging dieser erste Satz aus dieser Novelle, diesem Roman, es ist schon ratsam zu reisen, die ich dann auch vorlas, in Folge 100 fragmentarisch, versteht sich. Aber so sage ich mir hier, also das Wichtigste ist also dieses Werk jetzt erstmal übers Klima. Die Pandemie ist sekundär, ist nicht so wichtig. Ich will auch nicht so gern in solche heißen Eisen eingreifen. Also ja klar, obwohl das Klima natürlich noch viel heißer ist. Aber ja, die Blödheit, die Unfähigkeit zu denken, zeigt sich in der linken Blase vor allem beim Thema der Pandemie. Beim Klima, sagen wir mal, es ist komplizierter. Ja, es ist ja Fakt, dass die Erde sich aufheizt. Es ist schon verständlich, warum für viele Leute das so ansprechend ist, warum die darauf reinfallen, auf diesen hysterisch-paranoischen Diskurs, der das dann so übertreibt, dieses eine Faktum nimmt und sagt, es ist ganz klar, es heizt sich auf, nur durch Treibhausgase, und wer das nicht einsieht, der ist der Menschenfeind und Schuld an Tod von denen, die dann durch Klimafolge sterben. Es geht um den Tod, es ist immer das, also meine Analyse, dass wir hier auch einen Grund suchen müssen, warum die Umweltthemen dann in den 60ern, 70ern so in den Vordergrund gerückt sind in den westlichen Gesellschaften, wie auch bei Wolfgang Harrich, den ich damals hier nannte, diesem Intellektuellen aus der DDR, der da sein Werk zum Ökokommunismus schrieb. Ja, also selbst da in der DDR, wo man eigentlich auf Marxismus Wert gelegt hat und also eher auf die Analyse dieser Produktionsketten und weniger der natürlichen Umwelt und der Schäden, die da entstehen können, als ein Effekt der Produktion und des Konsums, des Abfalls, der anfällt, etc. Also ja, aber selbst da hat es ja die Leute erfasst und Harrich war dann voll überzeugt davon, aber wie auch immer. Und meine Interpretation ist, dass es um den Tod geht, der so im 20. Jahrhundert auch extrem präsent war, also diese Weltkriege, das ist nicht so appetitlich, das ist nicht schön und da will man ganz weg und will sich ganz davon abwenden. Diese Frage, die dann immer wieder aufkommt, ja, mit dem Klima, was würdest du machen, wenn deine Kinder dich dann fragen? Du sag mal, also seit den 1970er Jahren war alles dokumentiert in der Zeitung, in den Büchern, die Grenzen des Wachstums stand es geschrieben, Wir sollten da dringend mal handeln und genauso in den 2000er Jahren dann die Fridays for Future-Bewegung. Später, also die Straßen waren voll, die Leute waren auf der Straße. Was hast du eigentlich gemacht, werden die Enkel dann fragen. Und das ist das, was da kommt. Aber das ist etwas bizarr, denn das baut so auf einer moralischen Haltung auf, als könnte man in diesem Kontext der Welt, dieses Kapitalsystems, das einfach amoralisch ist, als könnte man da als Einzelner überhaupt irgendwie moralisch sein. Also das ist schon mal von vornherein hirnrissig zu sagen, ja, du willst doch wohl auch eine moralische Haltung gegenüber deinen Kindern an den Tag legen. Egal. Aber worauf ich hinaus will, ist der tiefere Grund, die psychoanalytische Deutung, die wird ganz wichtig sein bei diesem Werk über das Klima. Ich will es nicht lächerlich machen, sondern ganz, ganz ernst nehmen, auf meine Weise eben ernst nehmen. Auch witzig darüber schreiben, aber vor allem, ja, es ganz ernst nehmen, so wie die Aktivisten ja auch das ganz ernst nehmen mit dem Klima. Und ich sage auch, ja, ich werde alles machen, was die Gesellschaft verändern kann. Komm, selbst wenn ich noch nicht mal selber dann glaube an die Ideologie, die dahinter steht. Ich bin ja echt so, dass ich sage, komm, jede Veränderung ist erstmal gut. Machen wir einfach irgendwas mit der Gesellschaft. Also es kann nicht so weitergehen wie jetzt. Wenn ihr sagt, ja, ihr seid da so überzeugt, da muss man an irgendwas drehen und schrauben. Und dass man weniger CO2 ausstößt, dann würde ich aus prinzipiellen Gründen einfach sagen, ja, ich unterstütze ja hier, ich bin doch voll dabei. Aber ja. Aber jetzt, genau, ich will es auf meine Weise ernst nehmen. Die psychoanalytische Deutung, die ich da anbringen will, ist also der Tod. Genau, der war natürlich sehr präsent durch die Todeslager der Nazis, die diversen faschistischen Erhebungen, die Intervention der USA auf allen Weltteilen und Erbflecken, wurde ihre Blutspuren hinterlassen, ihre Leichenberge. Aber das ist das eine. Aber genau, was ich meinte mit den Enkeln, die dann fragen werden, ja, was hast du gemacht? Genauso nach dem Zweiten Weltkrieg hätte man dann ja sagen können, ja, dann werden die Eltern ja auch in Bedrängnis geraten, in Erklärungsnot. Und klar, so war es ja auch teilweise in den 60ern, das war ja immerhin gut. Und das Verdienst der 68er, diese Zeit des Nationalsozialismus nochmal thematisiert zu haben und die Verbandelung großer Teile der Gesellschaft, die Mitschuld der ganzen Gesellschaft und aller ihrer Glieder an dem, was passiert ist im Nationalsozialismus, zu thematisieren und zu sagen, ja, nur weil jetzt ein paar hohe Tiere abgeurteilt wurden in Nürnberg, heißt das nicht, dass irgendwie der Aufarbeitungsprozess abgeschlossen sein kann, sondern vor uns im Hörsaal sitzen ja weiter die Professoren, die damals auch 1945 gelehrt haben noch und ihre Studenten angestachelt haben. Ja, das ist das Richtige, wenn der Hitler euch einziehen will, noch in den Krieg jetzt noch teilzunehmen, in den letzten Krieg sagen, dann ist das richtig. Und so weiter. Also das sind ja, das ist der Move von 1000 Jahren unter den Talaren. Und so wurde es damals thematisiert von der Studentenbewegung, aber das reicht ja trotzdem nicht. Das ist ja trotzdem nichts, was irgendwie die Gesellschaft so durchrüttelt. Und deshalb sage ich, also es wird nie ein Weltgericht kommen. Diese Vorstellung der Klimaapostel heute, und deshalb muss ich auch damit so religiösen Begriffen argumentieren, die basiert auf diesem Weltgericht, das ganz zum Schluss kommt. Also erstmal, ja, malen Sie das Ende der Welt da an die Wand und sagen, ja. Das ist ganz imminent, dass die Wissenschaft liegt klar vor uns, in jeder Zeitung steht es, die Welt wird untergehen oder zumindest so weit vor die Wand fahren, so viele Länder werden überschwemmt werden, so viel Regenwald absterben, es gibt kaum noch Hoffnung, was zu tun, außer wir machen es jetzt in den nächsten 2 Jahren noch komplett das Ruder rumreißen. Auf minus CO2 sogar noch kommen, jedes Jahr rausnehmen, aber sonst keine Chance. So nur dieser eine Vortrag, den ich erst gestern hörte von Marc Benecke, aber ja, egal. Es basiert also auf der Vorstellung, ja, am Ende wird es ja ein großes Weltgericht geben. Und wenn es nur die Enkel sind, die uns dann diese Frage stellen, und dann wird sich zeigen, wer ist moralisch, wer nicht moralisch. Und ich sage einfach, es ist komplett schwachsinnig, überhaupt diese Moral zuzulassen unter den heutigen Bedingungen. Man kann sich nur selber erstmal ein politisches System schaffen, wo es wieder gesitteter zugehen kann. Dazu muss man revolutionär sein und da auch gewisse unschöne Dinge sicher miterleben oder selbst da mitwirken. Aber sonst wird es halt keine Veränderung geben. Also da muss man sich entscheiden, entweder so schuldig sein, indem man heute einfach mitmacht, und ja, auch die Moral akzeptiert und auch schuldig ist. Also die Klimaapostel formulieren dann nur das mal expliziter aus. Sie denken das zu Ende, was ich ja auch angesprochen hatte, dass jeder, der heute einfach so vor sich hin lebt und nicht eingreifen will in dieses Räderwerk der Gesellschaft, der ist genauso schuldig wie damals bei den Nazis, weil es ist heute auch ein barbarisches System, das Menschen durch die Kapitalzwänge ermordet, ausschließt von der Teilhabe an der Arbeit oder ihnen Anerkennung verweigert, sie an den Rand der Gesellschaft drängt, damit die anderen, die noch in der Mitte stehen, die noch halbwegs gesichert sind, auf sie runterschauen und runterpissen können. Und so ist also diese Gesellschaft eingerichtet. Und also, ja, ich weiß nicht. So macht sich also jeder schuld. Nach meinem Diktum, was ich da sagte, ja, derjenige, der immerhin noch die Gesellschaft überwinden will, wie Hitler, und dann geht's sehr stark schief, ja, aber immerhin, der schon mal diesen Schritt macht, der tritt damit zumindest heraus aus der althergebrachten, aus der miefigen Moral und sagt, nee, das, was mir die Gesellschaft sagt, wie ich sein soll, so bin ich nicht, ich will das anders machen, das ganz anders aufbauen. Und zumindest kann er dann nicht mehr schuldig sein nach dieser Moral, weil er ja diese Moral komplett abgelehnt hat. Also es ist überhaupt nicht die Frage, ob Hitler irgendwie schuldig ist oder nicht. Es ist vollkommen egal. Der Begriff der Schuld führt uns nicht weiter. Aber genau, das ist eben sehr wichtig, meine ich, mit Hitler, weil er so die überragende Persönlichkeit, also im negativen Sinne des 20. Jahrhunderts ist, oder überhaupt der Weltgeschichte, der jetzt alles so überblendet wird eigentlich, nicht nur aus deutscher Perspektive, sondern auch aus auch in anderen Ländern, diese Zeit, dieses Phänomen des deutschen Nationalsozialismus, vor allem doch schon so was Singuläres ist. Ja, irgendwie. Und also, Hitler überblendet das alles und dann sagt man sich, ja, aber jetzt, was wäre, könnte ich nicht auch da reingeraten und dann so schlimm sein wie Hitler? Und deshalb will man sich also das jetzt vorsetzen mit der Klimamoral. Da will man was ganz Genaues finden, wo man sagen kann, aber hier ist es doch zifferngenau aufgezeichnet, dass es so und so schlimm steht mit der Welt und so sich weiterentwickeln wird. Und wer da jetzt bei diesem Faktenstand heute nicht eingreifen will, der wird dann aber wirklich schuldig. So ist dieser Duktus von Marc Benecke etwa, der dann auch zum Vegansein aufruft. Was ich ihm ablehne, das als politisch, als ja, eine relevante Entscheidung zu framen, die irgendwas ändern würde auf der globalen Ebene, aber ist ja richtig für jeden Einzelnen, ist eine private Entscheidung. Nur er privatisiert es dadurch so, indem er sagt, ja, ihr könnt heute noch diese private Entscheidung treffen und dadurch euch freimachen von der Schuld. Dadurch privatisiert er das und zeigt sich, wie diese Klimamoral also ein Luxusgut der oberen Schichten ist, durch das sie die Armen noch weiter deklassieren können. Und hier müssen wir schon auf den Weltmaßstab schauen. Es gibt viele Länder, viele Menschen, für die das keine Kategorie sein kann. Oder einfach völlig außerhalb ihres geistigen Rahmens liegt zu sagen, ja, ist weniger Fleisch, weil du dich um die Erde sorgst. Ja, wird sich der Mensch in Argentinien, der da auf der Straße sitzt oder der gerade noch so eine informelle Arbeit hat, wird sich da schön bedanken und sagen, ist mir doch egal, ich will hier mein Chorizo essen, meine Bratwurst. Also ja, das ist einfach eine völlig andere Lebenswelt, aber das, ja, das muss man den Klimaaposteln halt auch sagen, in was für einem abgehobenen Raum sie sich hier eigentlich bewegen, in Europa, in den nördlichen Gebieten, und dann ihre Moral nur dazu führen kann, diese Länder weiter zu deklassieren, die Schichten, die Klasse der Proletarier, die Klassen, die sowieso schon unten stehen, weiter zu degradieren, weil die sich dieses Klimagewissen nicht leisten können. Und okay, aber ja, es ist also eine Privatisierung des Reichtums, noch weiter als der materielle Reichtum, der sowieso schon so ungleich verteilt ist, wird ja auch noch der ideelle Reichtum umverteilt und es wird gesagt, ja, du, der du keine sonstigen materiellen Sorgen hast, du reicher, weißer Nordeuropäer, du kannst dir doch mal Sorgen, Gedanken machen, ob du nicht weniger Fleisch isst oder gar kein Fleisch mehr, völlig vegan und so weiter, Stromanbieter wechseln und einfach darauf achten, alles zu recyceln und etc. Ja, ich mache mich darüber ein bisschen lustig, aber ist ja nicht böse gemeint hier. Das wurde mir nur empfohlen, dieser Vortrag von Marc Benecke. Kann ich dann verlinken. Aber nun gut. Ich wollte hier doch noch diesen Punkt machen. Ich wollte hier gar nicht darüber reden, aber egal. So stehen also diese Abgase in meiner psychoanalytischen Deutung. Zum Beispiel für das Giftgas, das damals im Ersten Weltkrieg eingesetzt wurde. Also all diese Gräuel, die da passiert sind im 20. Jahrhundert, die man nicht richtig verarbeiten kann, die müssen dann irgendwie verarbeitet werden in den 60er, 70ern, wo es den Leuten wieder materiell gut geht, aber sie fragen sich, was ist das bitte? Aber ja, ich sag, genauso, ja, wie man heute sagen kann, du müsstest doch mal eigentlich informiert sein über das Klima und danach handeln. Genauso hätte man doch vor 100 oder 150 Jahren sagen können, du müsstest doch informiert sein, du könntest doch bei Marx nachlesen und da dich informieren, dass es die richtige Sache ist, die proletarische Revolution zu planen und anzustreben. Und wenn nicht, wird das in der Katastrophe münden, wie Marx das sehr gut analysiert hat mit dieser bürgerlichen Gesellschaft. Und ja, also diese Leute, die das nicht machen, die sich so bequem machen, obwohl die Wissenschaft mit Marx eigentlich vorliegt, die sind auch dann sehr wohl schuld, die sind sehr schuldig am Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Also ja, so kann man es immer weiter treiben und es ist aber absurd, aber andererseits auch nicht ganz abzulehnen. Ich sage nur eben, nicht aufs Klima begrenzen, sondern auf die gesamte menschliche Geschichte wirklich anwenden oder zumindest auf die letzten Teile, die Moderne, wo man davon ausgehen kann, okay, eine gewisse Anzahl der Bevölkerung, ein gewisser Teil davon hat schon eine relevante Bildung, ist zumindest des Lesens und Schreiben kundig, könnte sich in der Philosophie ranbilden, Marx lesen oder auch andere Philosophen, ist ja egal, aber Hauptsache sich Gedanken machen oder die Gesellschaft umwälzen wollen. Oder auch nicht. Wie Nietzsche sagt, ist das ja gar nicht das Ding. Immer alle Übel in der Gesellschaft, in der gegenwärtigen Eingerichtetheit der Gesellschaft zu suchen. Ja, vielleicht. Okay. Sagt Nietzsche. Aber immerhin folgt er ja auch sein philosophisches Programm und stellt sich in völligen Gegensatz zu seiner Zeit. Und sein ganzes Leben ist einfach schon die Antithese, schon ein Kampf gegen diese Zeit, in der er da lebt. Und das ist ja auch schon was. Aber ja, also wer einfach nur schnurgerade nach dem Räderwerk, nach der Moral lebt, die uns halt so eingepflanzt und mitgegeben wird, die wir konsumieren, die wir aufnehmen mit der Muttermilch, mit den Massenmedien, die wir konsumieren. Also Leute, da ist es ein sehr interessantes, aber auch sehr naives Spiel, dann diese Fragen mit den Enkeln, was werden die von uns sagen, diese Fragen anzupacken. Man muss sich genau davon frei machen, nämlich sich zu fragen, was könnten unsere Enkel sagen. Weil wenn wir eine Revolution planen wollen, dann wird es auch wieder Gegner und Feinde dieser Revolution geben, die sie dann verunglimpfen, mit Lügen überziehen und vielleicht ist es dann so wie Stalin, dass erstmal ein Jahrhundert, erstmal die nächsten 100 Jahre vielleicht nach seinem Tod er als der absolute Unmensch gesehen wird, zu Vergleich mit Hitler und wahrscheinlich erst jetzt so in den kommenden Jahrzehnten kann wieder objektiv auf Stalins Erbe geschaut werden und das auch für linke Bewegungen und Strömungen reklamiert werden und ohne dass man sich schämen müsste, das ganz klar in den Mund genommen werden, dass man Bolschewik ist oder Stalinist ist. Und ja, also genau deshalb muss man also so sein wie Stalin und da ein bisschen gelangweilt immer schauen, ein bisschen sagen, ja, ist mir doch egal, was irgendwer über mich denken könnte, vor allem, was meine Enkel über mich denken können. Ist mir völlig egal, die sollen vor allem erstmal froh sein, dass ich sie gezeugt habe. Das ist nämlich das eigentliche Problem, dass wir heute so lieblos wären, sagen, oh je, zu viel Ressourcen verbraucht, lieber gar keine Kinder mehr machen. Also ja, das ist es, was das wirkliche Verbrechen an den Enkeln ist, dass man dann sich nicht mehr fortpflanzt. Muss ja nicht jeder Mensch, sage ich, aber einfach diese Grundstimmung, die sich mittlerweile schon so hegemonial verbreitet hat, Kinder machen es eigentlich böse. Diese Grundstimmung, das nenne ich eben das Unmoralische, wenn ich so sagen kann, wo ich die Moral ablehne. Aber ja, eben nicht in der Liebe, wie ich sagte, da da bietet es sich vielleicht auch an, moralisch vorzugehen und sagen, okay, diese Liebe ist das Moralische, also so auch beim Kinderzeug. Aber gut, genug das. Mehr will ich jetzt eigentlich nicht sagen zu diesen Fragen, ich habe die Gesellschaft durchschaut und so weiter, ja, das steht nackig vor mir. Ist ja okay. Ja, dann können wir eigentlich wirklich mit der Liebe weitermachen und mit dem, was Platon uns dazu zu sagen hat, wo wir letztes Mal ja stehen geblieben waren. Oder gab es noch irgendwas, worauf ich hier kommen wollte? Ja, mit dem Klima, um hier noch versöhnlich zu werden zum Schluss. Ja, die Synthese des Klimakommunismus kann ich dann weiter anschreiben in dieser Schrift. Das war jetzt eben mein Fazit, mich da zu ordnen, auf das zu besinnen, was ich schon in Folge 19 schon so früh angekündigt hatte, das Manifest der Klimakommunistischen Partei. Und eben nicht mehr so sprunghaft zu sein, so chaotisch in meinen Schreibarbeiten. Aber ja, die Synthese kann doch glücken und das Klima ist ja auch ein wichtiges Thema. Nicht das Allerwichtigste, als das jetzt so dargestellt wird, das ist, weil wir da sonst gar keine Lebensgrundlage mehr haben und uns das Essen ausgeht etc. Es ist trotzdem nicht das allerwichtigste Thema, sage ich euch, sondern diese Arbeitswelt, dass wir da jeden Menschen teilhaben lassen können und dann können die Anerkennung, kann man da auch irgendwie kriegen, aber wie macht man das, dass das nicht in Gleichmacherei ausartet, dass nicht jeder das Gleiche verdient, sondern trotzdem noch die begabten Menschen gefördert werden und es auch Anreize gibt in monetärer Form, dass man mehr verdienen kann, aber trotzdem eben nicht die extreme Ungleichheit herrscht und auch der am wenigsten verdient, noch gut davon leben kann und so leben kann, dass er da geachtet wird von seinen Mitmenschen, dass er sich vieles leisten kann, was gesellschaftlich irgendwie begehrt, hoch angesehen ist. Und ja, aber so muss es irgendwie gelingen. Also das ist mal das Wichtigste. Aber ansonsten, ja, sind natürlich auch noch andere Themen auf der Agenda wie der Feminismus, wie aber auch das Klima ja doch ein Thema ist, wo man sich doch mal kümmern sollte. Und ja, das ist nur, was ich sagen will. Also diese Synthese ist trotzdem weiterhin auf meinem Plan. Auch, ja, wenn... Auch wenn es natürlich ein bisschen schwierig ist, das ist in meiner Art immer so polemisch zu sein. Wie auch immer. Jetzt aber... Ja, jetzt kommen wir doch einfach zu Platon. Kommen wir zum Punkt. Die Weise des Liebesvollzugs ist Zeugung im Schönen um der Unsterblichkeit willen. Ja, davon hatten wir gerade. Die Zeugung und so weiter, das ist die wahre Moral. Lesen wir also hier weiter. Und das letzte war ja schon ziemlich obskur, dieses letzte Kapitel, also das ich da vorlasse. Da sagte ich, das schmeckt mir nicht so richtig, das hat mir nicht so gefallen. Also ja, dieses Kapitel, damit komme ich nicht so zurecht. Wer begehrt, der begehrt, dass ihm etwas zuteil werde. Der Besitz des Schönen oder des Guten macht einen glückselig. Die Poesie. Und dann eben dieser Seitenhieb auf Aristophanes. Diesen Aristophanes-Mythos müssen wir unbedingt nochmal lesen. Es geht darum, dass die zwei Halbkugeln zur ganzen Kugel zusammenschmelzen und dieses Verlangen, sich seine andere Halbkugel wieder anzueignen. Das, sagt Aristophanes, heißt Liebe, weil wir ursprünglich mal ganz waren und dann nur durch einen dummen Zufall gespalten wurden. Und so ist es zu erklären, dass jeder dieses Verlangen in sich wohnen hat, sich wieder zusammenzuschließen. Und leider geht es nur für so kurze Zeit im sexuellen Akt. Aber es wäre eigentlich schöner, lehrt uns Aristophanes, wenn man für immer das ganze Leben zusammen schmelzen, zusammen kleben könnte. Und das ist wirklich die moderne, die tragikomische Sicht auf die Liebe. Und die wird jetzt hier aber, wie ich interpretiere, von Sokrates ein bisschen kritisiert, persifliert, indem er nämlich sagt, oder Diotima sagen lässt, er redet ja durch Diotima. Meine Rede aber sagt, die Liebe, und so geht zwar eine Rede, dass die ihre Hälfte suchen, lieben. Meine Rede aber sagt, die Liebe gehe weder auf die Hälfte, Freund, noch auf das Ganze, wenn es nicht ein Gutes ist. Genau, und dann sagt sie, ja, selbst die Hand würde man noch abgeben, wenn sie nicht mehr gut ist. Also da können wir schon vielleicht denken, ja, vielleicht ist es hier aber doch ein richtiger Kritikpunkt an Aristophanes, dass, also wo soll man das wissen, diese andere Hälfte, ist das auch die gute Hälfte? Tut die mir so gut? Ui, das sind schon wieder diese Fragen, schwierige Fragen. Aber mehr gibt es eigentlich auch gar nicht zu sagen. Wenn wir Lacan folgen, dann war der Anfang der Sokrates-Rede das Wichtigste und nach führt er uns immer weiter in die Dunkelheit, in ein Versteckspiel, was eben diese Dialektik ist, das ständige Nachfragen, Nachbohren, Zergliedern der Begriffe, dass es führt uns zumindest in der Liebe nicht wirklich weiter, sondern wirft immer neue Aporien auf und dass man sich nur noch fragen kann, ja, von was ist hier eigentlich die Rede, also was wird hier eigentlich ausgesagt? Es ist nur am Anfang wirklich klar. Wenn ich in dem Vorkapitel oder Vorvorkapitel, als es hieß, also als Sokrates noch diese Kritik an Agathon, seinem direkten Vorredner, übte und ihm sagte, die Liebe, was ist das? Ist sie Liebe zu etwas oder Liebe zu nichts? Und damit holt er den Diskurs auf den Boden der Tatsachen zurück und erdet ihn gleichsam. Und das ist vielleicht das einzig Wichtige, was Sokrates uns sagt. Aber jetzt weiter in diesem Kapitel 26. Die Weise des Liebesvollzugs ist Zeugung im Schönen um der Unsterblichkeit willen. Wenn nun die Liebe immer dieses ist, sagte sie, auf welche Art und in welcher Handlungsweise gehen ihm nun diejenigen nach, deren Betrieb und Anstrengung man eigentlich Liebe zu nennen pflegt? Weißt du wohl zu sagen, was für ein Werk dieses ist? Dann würde ich ja, sprach ich, dich, o Diotima, nicht so bewundern deiner Weisheit wegen und zu dir gehen, um eben dieses zu lernen. So will ich es dir sagen, sprach sie. Es ist nämlich eine Geburt in dem Schönen, sowohl dem Leibe als der Seele nach. Man muss weissagen können, sprach ich, um zu wissen, was du wohl meinst, und ich verstehe es nicht. So will ich es dir denn deutlicher sagen. Alle Menschen nämlich, o Sokrates, sprach sie, sind fruchtbar sowohl dem Leibe als der Seele nach. Und wenn sie zu einem gewissen Alter gelangt sind, so strebt unsere Natur zu erzeugen. Erzeugen aber kann sie in dem Hässlichen nicht, sondern nur in dem Schönen. Es ist aber dies eine göttliche Sache und in dem sterblichen Lebenden etwas Unsterbliches, die Empfängnis und die Erzeugung. In dem Unangemessenen aber kann dieses unmöglich erfolgen. Und unangemessen ist das Hässliche allem Göttlichen, das Schöne aber angemessen. Eine einführende und geburtshelfende Göttin also ist die Schönheit für die Erzeugung. Deshalb, wenn das Zeugungslustige dem Schönen naht, wird es beruhigt und von Freude durchströmt und erzeugt und befruchtet. Wenn aber Hässlichem, so zieht es sich finster und traurig in sich zusammen und wendet sich ab und schrumpft ein und erzeugt nicht, sondern trägt mit Beschwerde seine Bürde weiter. Darum beeifert sich, wer von Zeugungsstoff und Lust erfüllt ist, so sehr um das Schöne, weil es ihn großer Wehen entledigt. Denn die Liebe, o Sokrates, geht gar nicht auf das Schöne, wie du meinst. Sondern worauf denn? Auf die Erzeugung und Geburt im Schönen. Mag sein, sprach ich. Ganz gewiss, sagte sie. Warum aber auf die Erzeugung? Weil eben die Erzeugung das Ewige ist und das Unsterbliche, wie es im Sterblichen sein kann. Nach der Unsterblichkeit aber zu streben mit dem Guten ist notwendig zufolge des schon Eingestandenen. Wenn doch die Liebe darauf geht, das Gute immer zu haben. Notwendig also geht nach dieser Rede die Liebe auch auf die Unsterblichkeit. Genau, nach Unsterblichkeit, Unvergänglichkeit einfach. Es ist irgendwie die einzige Weise, durch die die Natur es zustande bringt, unsterblich zu werden, indem sie sich einfach immer weiter reproduziert. Die einzelnen Individuen jeder Gattung sterben, aber die Gattung erhält sich fort. Klar, jetzt im Moment sterben so viele Arten, das ist dann traurig für diese Gattung, aber zumindest unsere Gattung Mensch, und auf die sollten wir uns eben konzentrieren, nicht auf Mutter Gaia und die Erde und so weiter. Gaia, was ja auch ein griechischer Begriff ist, damals von den griechischen Mythen und Göttern. Aber das, naja, führt in die Irre, denn ja, mit den anderen Lebewesen können wir uns nicht so wirklich identifizieren. Wir können sagen, ja, es wäre schön, das so einzurichten, dass wir die nicht mehr so quälen und töten in den Fleischfabriken etc. Das ist noch ein langer Weg dahin und ist auch nicht das vordringlichste Problem nach der Revolution, aber doch ja auch ein dann anzugehendes Problem. Und ja, aber selbst bei einem anderen Mensch fällt es ja schon so schwer, sich in den hineinzuversetzen und zu verstehen, was den überhaupt bewegt, wie der lebt und was der empfindet. Und das kann man auch nur teilweise immer mitteilen durch Sprache. Selbst hier, genau, will ich mich ja noch verstecken und nicht alles preisgeben. Und viele sind sicher auch nicht so sprachgewandt, wie ich hier mein Talent habe vielleicht. Also deshalb ist es so richtig, was Georges Bataille schrieb. Ja, zum Glück fühlt man es nur in der Liebe, dass man mit der ganzen Menschheit verbunden ist, dass man ein Teil von allen ist. Aber es wäre vielleicht gar nicht so angenehm, das immer und auf jedem Schritt und Tritt zu spüren, diese anderen Menschen und was die schon wieder... Also nee, sondern es ist ganz gut, dass diese Einrichtung, diese Kulturleistung, dieses Kulturgut der Liebe gibt, dessen wir uns bedienen können. Und da können wir es dann fühlen. Ja, von diesem anderen bin ich ein Teil und der ist ein Teil von mir und wir denken die Welt irgendwie zusammen. Zwei Weltentwürfe verschmelzen in ein. Und so, ja. Luhmann sagte, die Liebe ist irgendwie ein System der interpersonellen Penetration. Oder so, dass man sich als Person penetriert, den anderen so völlig wahrnimmt und ausleuchtet und einfach mit ihm verschränkt ist. Aber gut, wenn nun... Ja, ich bin halt ein bisschen sprunghaft unterwegs. Genau, es ist also ganz gut, das nur in der Liebe zu fühlen, sonst wäre es wirklich zu viel. Und dann auch noch Mitleid mit Antien, sage ich, das dann wirklich zu viel. Also ja, die sind ja auch lebenswert und sicher erhaltenswert. Sollte man darüber nachdenken, ob man die wirklich so behandeln muss wie heutzutage und ihren Lebensraum zerstören, von den Insekten zum Beispiel durch die Landwirtschaft. Also ja, das ist eine legitime Frage, auch eine moralische. Trotzdem erstmal sich auf die Menschen konzentrieren, die können wir immerhin verstehen, da können wir immerhin hoffen, noch, dass das irgendwie eine Gemeinschaft ist, mit der wir kommunizieren können, uns austauschen können. Und die Tiere müssen einfach dann auch sich den Menschen unterordnen. Jetzt sind wir halt so die Beherrscher der Welt. Vielleicht nicht mehr lange. Wenn man sich dann ausrottet, auch durch Atombomben etc., ist ja die Gefahr real. Aber ja, jetzt sind die Tiere uns halt irgendwie ausgeliefert und da hilft es auch nichts, an Mutter Erde zu appellieren. Der ist ja richtig, wie Benecke eben sagt, die Erde, der ist es ja egal. Was wir da anstellen, was wir da für Klimagifte produzieren, für eine Scheiße bauen, die wird sich ja trotzdem irgendwie wieder regenerieren und irgendwie wird es weitergehen, aber für den Menschen eben nicht. Und das ist der entscheidende Punkt, der eben nur richtig verstanden werden müsste, auch von den Klimaaktivisten. Für den Menschen, ja, für den könnte es dann vorbei sein. Und das ist die Gattung, auf die wir uns konzentrieren müssen, wo wir ganz klar sagen müssen, ja, der ist erstmal wert, erhalten zu werden und der ist so liebenswert. Und es ist nicht so, dass er der ganz Böse ist, der Natur da so einen entsetzlichen Schaden zufügt und wir einfach nur den Menschen moralisch verurteilen müssen und die Natur so erheben müssen zum größten Gut. Ja, also was für ein Schwachsinn, wenn man in Afrika vom Löwe steht, der einen fressen will, dann denkt man sich auch nochmal ganz anders über die Natur oder über das Gewitter, das dein Haus da einreißt und alles flutet und vielleicht ersaufen lässt. Und ja, was ist dann die Natur? Also das ist halt das heutige Paradigma des zu Beschützenden, wir haben uns zu sorgen um die Natur, ist dem entgegensetzt, was die Natur für frühere Zeitalter war, dass sie etwas Feindliches war, dass man erstmal nur ganz in einem ganz abgesteckten Teil zu beherrschen versuchte und da eben froh war, wenn man sich die Naturkräfte auch nur ein bisschen untertan machen konnte oder sich davon schützen konnte. Aber ja, So ist eben, ja, sind wir der Natur ausgeliefert. Wir sind Teil von ihr, wir sind in ihr drin, wie Goethe schrieb, so in etwa zitiert ihn ja Matthias Bröckers in seinem Klimabuch, wir kommen nicht aus ihr heraus und auch nicht weiter in sie hinein. Wir stecken irgendwie so drin und ja, sind einfach Teil davon. Müssen uns da aber auch klar werden über diese Abgrenzung. Das eine ist die Menschheit, das andere die Natur. Und man kann ja auch die Natur lieben, aber es ist dann trotzdem noch eine andere Form von Liebe, wie diese romantische Liebe, von der eben hier die Rede ist. Oder eben ist doch beides das Gleiche. Das war ja genau diese Frage des Kapitels von letztem Mal. Aber lesen wir jetzt doch weiter in diesem Kapitel hier. Grund des Zeugungsverlangens ist das Streben der sterblichen Natur nach Unsterblichkeit. Dies alles lehrte sie mich, als sie über die Liebe mit mir redete und fragte mich auch einmal, was meinst du wohl, O Sokrates, dass die Ursache dieser Liebe und dieses Verlangens sei? Oder merkst du nicht, in welchem gewaltsamen Zustande sich alle Tiere befinden, wenn sie begierig sind zu erzeugen, Geflügelte und Ungeflügelte, wie sie alle krank und verliebt erscheinen, zuerst wenn sie sich miteinander vermischen und dann auch bei der Auferziehung des Erzeugten, wie auch die Schwächsten bereit sind, dieses gegen die Stärksten zu verteidigen und dafür zu sterben, und wie sie sich selbst vom Hunger quälen lassen, um nur jenes zu ernähren, und so auch alles andere tun, denn von den Menschen könnte man sagen, sie täten dies mit Überlegung, aber welches der Grund sein mag, warum auch die Tiere sich so verliebt zeigen, kannst du mir das sagen? Und ich sagte wieder, ich wüsste es nicht. Da sprach sie, gedenkst du denn je etwas Großes zu leisten in Liebessachen, wenn du dies nicht einsiehst? Aber eben deshalb, sprach ich, bin ich ja zu dir gekommen, O Diotima, wie ich auch schon sagte, weil ich weiß, dass ich Lehrer brauche. Sage mir also den Grund hiervon und von allem, was sonst in der Liebe vorkommt. Wenn du also glaubst, sprach sie, dass die Liebe von Natur auf das gehe, worüber wir uns oft schon einverstanden haben, so wundere dich nur nicht. Denn ganz ebenso wie dort sucht auch hier die sterbliche Natur nach Vermögen, immer zu sein und unsterblich. Sie vermag es aber nur auf diese Art, durch die Erzeugung, dass immer ein anderes Junges statt des Alten zurückbleibt. Denn auch von jedem einzelnen Lebenden sagt man ja, dass es lebe und dasselbe sei, wie einer von Kindesbeinen an immer derselbe genannt wird, wenn er auch ein Greis geworden ist, und heißt doch immer derselbe, unerachtet er nie dasselbe an sich behält, sondern immer ein neuer wird und altes verliert an Haaren, Fleisch, Knochen, Blut und dem ganzen Leibe, und nicht nur an dem Leibe allein, sondern auch an der Seele, die Gewöhnung, Sitten, Meinung, Begierden, Lust, Unlust, Furcht, hiervon behält nie jeder dasselbe an sich, sondern eins entsteht und das andere vergeht. Und viel wunderlicher noch als dieses ist, dass auch die Erkenntnisse nicht nur teils entstehen, teils vergehen und wir nie dieselben sind in Bezug auf die Erkenntnisse, sondern dass auch jeder einzelnen Erkenntnis dasselbe begegnet. Denn was man Nachsinnen heißt, geht auf eine ausgegangene Erkenntnis. Vergessen nämlich ist das Ausgehen einer Erkenntnis, Nachsinnen aber bildet statt der Abgegangenen eine Erinnerung ein und erhält so die Erkenntnis, dass sie dieselbe zu sein scheint. Und auf diese Weise wird alles Sterbliche erhalten, nicht so, dass es durchaus immer dasselbe wäre wie das Göttliche, sondern indem das Abgehende und Veraltende ein anderes Neues solches zurücklässt, wie es selbst war. Durch diese Veranstaltung, O Sokrates, sagte sie, hat alles Sterbliche Teil an der Unsterblichkeit, der Leib sowohl als alles Übrige. Das Unsterbliche aber durch eine andere. Wundere dich also nicht, wenn ein jedes von Natur seinen eigenen Sprössling in Ehren hält. Denn der Unsterblichkeit wegen begleitet jeden dies Bestreben und diese Liebe. Und das ist jetzt ein sehr wichtiger Paragraph hier, ganz am Ende. Es geht um das Nachsinnen. Was ist das? Ist irgendwie so ein Versuch der Erinnerung auf eine ausgegangene, auf eine entfallene Erkenntnis. Und dann hat man es vielleicht wieder, aber was hat man da eigentlich? Es ist ja nicht die Erkenntnis, nicht der wirkliche Gedanke, den man damals vollzogen hat, durch lange Reflexionsschleifen vielleicht, sondern da kommt dann nur ein Begriff wieder hoch an die Oberfläche des Bewusstseins. Und ja, das scheint dann nur dieselbe Sache zu sein wie vorher beim wirklichen Denken. Und ja, ist es ja auch in gewisser Weise, sagt uns Platon hier. Also ja, das ist halt die Sache mit der Unsterblichkeit. Im Grunde gibt es ja überhaupt nichts Bleibendes im Leben. Jeder Moment ist singulär, was man jetzt empfindet, wird man sich nie zu 100% daran erinnern können und wird das nur immer wieder verklären können und sich vielleicht an so ein ganz spezielles Ereignis wie den ersten Kuss, die erste Liebe erinnern und sagen, so und so war das. Aber ja, wer weiß schon, wie es wirklich war, damals im Moment das zu fühlen. Und vielleicht will man da gewisse Sachen verdrängen oder anders in den Vordergrund drücken. In der Erinnerung, da findet natürlich immer eine Verfälschung statt. Das wieder das mit Connecting the Dots, was das normale Vorgehen des menschlichen Bewusstseins ist. Und also auch bei den Verschwörungstheorien, die ja völlig legitim die offiziöse bürgerliche Geschichtsschreibung unter die Lupe nehmen mit verschwörerischen Hypothesen, die Dots connecten. Und da so dümmlich wie Thilo im Aufwachen-Podcast zu sagen, ja, der Ken Jebsen verknüpft ja nur die Punkte, das ist connecting the Dots, ja. Ja, ist auch egal. Aber nun gut. Das ist also das finde ich einfach so schön. Es ist nicht mehr dasselbe. Aber dieses Nachsinnen, das versucht, etwas dem Vergessen zu entreißen. Eine ausgegangene Erkenntnis. Die ist einfach außer Haus gegangen, ist ausspaziert aus dem Bewusstsein ins Unbewusste abgeglitten und wird aber trotzdem irgendwie erhalten. Alles Sterbliche hat eben diese Methode, sich das zu erhalten. Und so ist es ja auch. Bei einem Mensch, der Greis, hat immer noch den gleichen Namen wie der, den ihm seine Mutter als Säugling mal gab. Und man sagt so, ja, das ist derselbe Mensch, aber ist ja ganz anders von seinem äußerlichen und geistigen Verhalten, seinen Eigenschaften. Ist ja ein völlig andere Entität, die wir hier vor uns haben. Und trotzdem sagt man, es ist der Name, der alles zusammenhält. Das ist sehr wichtig, das führt uns auch in philosophische Überlegungen über die Wichtigkeit der Sprache. Ja, man braucht es nun mal, den Dingen immer einen Namen zu geben. Oder was wären die Dinge überhaupt ohne Sprache? Da könnten wir irgendwen deuten, aber was wäre das dann? Ein Baum, würde der dann überhaupt schon existieren, wenn wir nicht die Sprache hätten? Klar, existieren schon, aber würde er existieren unterschieden von anderen Objekten? Das wäre wirklich, es wäre nicht ganz klar zu sagen, was wäre dann dieser Baum? Ist das ein für sich stehendes Objekt oder einfach ein Teil der Welt, auf dem man jetzt mal halt zeigt, weil man so gelernt hat, ja, da können Früchte dranhängen, der ist irgendwie interessant. So ist die Sprache also ein mnemonisches System, irgendwie schreibt Tom Wolfe das, der US-amerikanische Autor, in seinem Buch Das Königreich der Sprache, irgendwie hat man eben Abkürzungen gesucht, zu sagen, ja, diese Sache, die ich hier mache oder sehe, die will ich mir irgendwie merken können oder irgendwie ein Symbol dafür geben können. Es braucht eine Technik, wie ich mir das aufzeichnen kann. Und so erfindet man ein Laut, was dann zum Wort wird. Und da ist also irgendwie so eine mnemonische Technik, er brachte das mit der Chemie in Verbindung. Die ganzen Elemente sind abgekürzt durch, irgendwelche Abkürzungen. Und das steht dann für das chemische Element, die reale Sache. Und so ist es generell mit der Sprache einfach. So wie wenn wir diese chemische Elemententafel da sehen. Nun gut. Aber trotzdem möchte ich auch über diesen Text sagen, dass er mich so in eine leicht schläfrige Stimmung eigentlich versetzt. Es ist schon sehr subtil, was ausgesagt wird, aber so vom Textfluss echt so schläfrig, und mit Lacan können wir sagen, das ist irgendwie, was die Liebe verursacht. Oder zumindest die Art von Lobhudeleien auf die Liebe, wie wir es schon gehört haben bei Agathon, in vielen anderen Reden auch, die ich dann nochmal vorlesen werde. Vom Anfang des Gastmahls, jetzt sind wir schon eher am Ende, in der vorletzten Rede hier von Sokrates. Und ja, aber auch hier scheint Sokrates in genau diese Lobhudelei, in die Schwärmerei abzugleiten, die er vorher an Agathon eigentlich noch getadelt hat. ja, vor allem vielleicht, wenn wir jetzt ins nächste Kapitel reinlesen. Das kann ich noch vorlesen. Dann können wir aber wirklich zum Ende kommen. 28. Die verschiedenen Bemühungen um Unsterblichkeit, leibliche und geistige Zeugung. Über diese Rede nun, als ich sie gehört, war ich verwundert und sagte, wohlweiseste Diotima, verhält sich dies nun in der Tat so? Und sie, wie die rechten Meister im Wissen pflegen, sprach, dessen sei nur versichert, o Sokrates. Denn wenn du auch auf die Ehrliebe der Menschen sehen willst, so müsstest du dich ja über die Unvernunft wundern in dem, was ich schon angeführt, wenn du nicht bedenkst, einen wie gewaltigen Trieb zu haben, berühmt zu werden und einen unsterblichen Namen auf ewige Zeiten sich zu erwerben. Und für diesen sind alle bereit, die größten Gefahren zu bestehen, noch mehr als für ihre Kinder, und ihr Vermögen aufzuwenden und jedwede Mühe unverdrossen zu übernehmen und dafür zu sterben. Denn meinst du wohl, sprach sie, Alkestis würde für den Admetos gestorben sein oder Achilleus dem Patroklos nachgestorben oder euer Kodros im Voraus für die Königswürde seiner Kinder, wenn sie nicht geglaubt hätten, eine unsterbliche Erinnerung ihrer Tugend würde nach ihnen bleiben, die wir jetzt auch haben? Weit gefehlt, sagte sie, sondern nur für die Unsterblichkeit der Tugend und für einen solchen herrlichen Nachruhm, glaube ich, tun alle alles, und zwar je besser sie sind, um desto mehr, denn sie lieben das Unsterbliche. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Wie Georges Bataille schrieb, auch heute noch könnte nichts getan werden, ohne den Ruhm, den absurdesten aller Werte. Aber irgendwie, ja, ohne den Ruhm könnte man wohl gar nichts. Und das ist die große Motivation. Auch für mich beim Schreiben spreche ich irgendwie fest, ja, man ist doch normalerweise so träge, aber wenn man sich denkt, ja, wenn ich das jetzt aufschreibe, könnte ich berühmt werden. Das, ja, das ist doch schon was ganz Besonderes, dieser Gedanke. Deshalb ja auch mein Aufruf damals in Folge 101 für die sozialistische Literatur. Ich will ja nicht dieser neoliberale Nutzenmaximierer sein, der liberale Hengst, der brilliert, triumphiert über die anderen. Deshalb ist meine Literatur auch so, dass sie euch einlädt, euch selber zu Schreiber heranzubilden. Und genau das war dann mein Gedanke. Die sozialistische Literatur, die einen Einblick in die Werkstätte, in die gar nicht mal so ausgefeilten Methoden des Schriftstellers gibt. Und einfach nur ein Wink an den Leser sein soll, doch ihm nachzufolgen oder sich selbst zu versuchen. Nun aber, und wovon hier die Rede war, Alkestis und Admetos, das ist ein Mythos, der in der ersten Rede von Phaedrus auch erwähnt wurde. Das kommt eben aus dieser Mythologie, dass sie die Königsfrau war und eine Prophezeiung wohl sagte, er müsse sterben, aber sie setzte sich dann an seine Stelle, einfach aus Liebe, weil sie die Liebhaberin war, die ihn liebte, und ihr Gemahl war also der Geliebte in dieser Beziehung. Es war gerade schon wieder das Rauschen da, aber jetzt ist, glaube ich, weg. Okay, weiter. Die nun, fuhr sie fort, die dem Leibe nach zeugungslustig sind, wenden sich mehr zu den Weibern und sind auf diese Art verliebt, indem sie durch Kinder erzeugen Unsterblichkeit und Nachgedenken und Glückseligkeit, wie sie meinen, für alle künftige Zeit sich verschaffen. Indem sie also durch Kinder erzeugen, sich Glückseligkeit und Nachruhm verschaffen. Ach, ich glaube schon wieder dieses Rauschen, das ist ja schlimm. Ich, kurz noch hier das Lesen. Die aber der Seele nach, denn es gibt solche, sagte sie, die auch in der Seele Zeugungskraft haben, viel mehr als im Leibe, für das nämlich, was der Seele ziemt zu erzeugen und erzeugen zu wollen. Und was ziemt ihr denn? Weisheit und jede andere Tugend, deren Erzeuger auch alle Dichter sind und alle Künstler, denen man zuschreibt, erfinderisch zu sein. Die größte aber und bei weitem schönste Weisheit, sagte sie, ist die, welche in der Staaten- und des Hauswesens Anordnung sich zeigt, deren Name Besonnenheit ist und Gerechtigkeit. Ja, das ist so schön. Ja, das ist ja das, was ich meinte. Meine Zeugungslust auch zum Schreiber zu werden. Aber, sagt sie, ja, die Staatenbildung, das, was Lenin und Stalin machten, das ist eigentlich die schönste Form der Liebe. Das ist die höchste Kunst, einen Staat zu lenken. Ja, das finde ich so beeindruckend, ihren Platz ins Text auch. Vor allem diesen Part. Wer diese als ein Göttlicher schon von Jugend an in seiner Seele trägt, der wird auch, wenn die Zeit herankommt, Lust haben zu befruchten und zu erzeugen. Daher geht auch, meine ich, ein solcher umher, das Schöne zu suchen, worin er erzeugen könne. Denn in dem Hässlichen wird er nie erzeugen. Daher erfreut er sich sowohl an schönen Leibern mehr als an hässlichen, weil er nämlich erzeugen will, als auch wenn er eine schöne, edle und wohlgebildete Seele antrifft. Erfreut er sich vorzüglich an beidem vereinigt und hat für einen solchen Menschen gleich eine Fülle von Reden über die Tugend und darüber, wie ein trefflicher Mann sein müsse und wonach streben. Und gleich unternimmt er, ihn zu unterweisen, nämlich indem er den Schönen berührt, meine ich, und mit ihm sich unterhält. Erzeugt und gebiert er, was er schon lange zeugungslustig in sich trug. Und indem er anwesend und abwesend seiner gedenkt, erzieht er auch mit jenem gemeinschaftlich das Erzeugte. So dass diese eine weit genauere Gemeinschaft miteinander haben als die eheliche und eine festere Freundschaft, wie sie auch schönere und unsterblichere Kinder gemeinschaftlich besitzen. Und jeder sollte lieber solche Kinder haben wollen als die menschlichen, wenn er auf Homerus sieht und Hesiodos und die anderen trefflichen Dichter, nicht ohne Neid, was für Geburten sie zurücklassen, die ihnen unsterblichen Ruhm und Angedenken sichern, wie sie auch selbst unsterblich sind. Oder, wenn du willst, sagte sie, was für Kinder Lycurgus in Lakedaimon zurückgelassen hat, Retter von Lakedaimon und, um es gerade heraus zu sagen, von ganz Hellas. Geehrt ist bei euch auch Solon, weil er Gesetze gezeugt und viele anderewärts unter Hellenen und Barbaren, die viele und schöne Werke dargestellt haben und vielfältige Tugenden erzeugt, denen auch schon viele Heiligtümer sind errichtet worden, um solcher Kinder willen, der menschlichen Kinder wegen, aber nie jemandem. Genau, man sollte lieber zum Künstler und Philosoph werden, als ein menschliches Kind zu sein. Aber ich sage an dieser Stelle, das ist falsch. Diese Moral können wir für heute nicht akzeptieren. Die Menschen, ja, denen wurde die Lust auf Sexualität so systematisch ausgetrieben. Und jetzt vor allem durch diesen Diskurs der Sparsamkeit, wir müssen mit unserem CO2-Budget sauber haushalten. Ja, also dann geht es erstmal wieder darum, wirklich Kinder zu zeugen. Und deshalb sage ich das ganz klar, auch wenn meine Lust an der intellektuellen Arbeit weiterhin vorhanden ist, die Zeugungsarbeit ist doch noch wichtiger. Zu der bin ich vielleicht nicht so geeignet oder wie auch immer. Oder ja doch, natürlich mit diese natürlich auch ich, aber vielleicht ist es einfach wichtiger, hier den Blick auf die ganze Gesellschaft zu lenken und zu sagen, ja, alle sollten doch sich das zumindest mal überlegen. Ja, auch wenn man keine Kinder will, zumindest Liebe zu machen. Auch ohne Zeugungsabsicht, ist ja doch irgendwie auch Teil dieses Schöpfungsdranges, dieser Zeugungslust, Kreativität, Produktivität, ist ja doch auch was Gutes, was Moralisches. Und mit diesen Worten kann ich hier, glaube ich, meinen Diskurs abschließen. Jawohl, geh doch ins Bett und schaut mal, wen ihr da findet. Ja, was man da noch so anstellen kann. Aber es geht ja auch nicht nur um diese körperliche Liebe, sondern auch an den schönen Seelen erfreut man sich. Und ja, dieser ganze Diskurs, also sage ich, der ist nicht so mit dem Nennwert zu nehmen, vor allem dieses Kapitel. Auch was sie hier sagt über die hässlichen und schönen Leiber, auch das stand ja sehr brutal eigentlich, dass sie sagt, ja, die hässlichen kann halt niemand lieben. Ne? Da schrumpelt man ja ganz zusammen und was soll man da machen? Man ist doch darauf bedacht, im Schönen zu zeugen. Also es ist nicht ganz beim Nennwert zu nehmen, sage ich, aber mehr kann und will ich hier jetzt auch nicht mehr sagen. Ich bin am Ende erschöpft und bedanke mich einfach bei euch für diese Folge, diese Aufmerksamkeit, die heute ja ganz normal war. Ich bin weiter auf meinem Kurs, das nämlich alle vier Folgen sind eine besondere Folge für mich. Da ist auch diese Zahlenliebe. Und also die durch vier teilbaren Folgen. Aber ja, das nur hier noch kurz als Randbemerkung. Und damit können wir dann wirklich über den Rand, über die Klippe gehen. Nämlich das Ende des Podcasts einfach ja, einläuten. Jetzt einfach sich vollziehen lassen. Aber trotzdem liegt ja auch eine Unsterblichkeit drin. Auch hier die Aufforderung an andere potenzielle Podcaster, sich ein Mikrofon anzuschaffen und so loszulegen. Ja, so ist auch das, der Drang nach der Unendlichkeit. Man zeugt und befruchtet andere, regt andere an. Und ja, damit sage ich einfach Adieu. Kalimera, Kalispera, wie es in Griechenland heißt. Kalispera.